Letzten Sonntag beschäftigten wir uns mit dem ersten Teil einer der bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählte. Die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Jesus erzählte die Geschichte den Pharisäern und Schriftgelehrten, die sich darüber ärgerten, dass Jesus mit Sündern Gemeinschaft pflegte. Sie konnten das einfach nicht verstehen, wie das möglich sein soll. Wie ein Mann, der sich als geistlicher Führer versteht, der Leute lehrt, der sagt, dass er von Gott gesandt ist, dass er sowas tut. Und als Jesus wieder einmal mit Sündern zusammensaß und aß, sagten diese Pharisäer vorwurfsvoll: Wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Das war für sie unverständlich. Für sie konnte Jesus nicht der versprochene und erwartete Retter sein, denn sonst würde er sich nicht so verhalten. Darin täuschten sie sich gewaltig. Und Jesus erzählt ihnen eine Geschichte, um ihnen zu erklären, wie Gott wirklich ist. Eine von diesen Geschichten ist eben die Geschichte der beiden verlorenen Söhne. Und letzten Sonntag beschäftigen wir uns mit dem jüngeren Sohn, der sich sein Erbe auszahlen ließ, alles verprasste und am Schluss, am tiefsten Punkt seines Lebens landete, mit leerem Magen bei den Schweinen. Und da erst kam er zur Besinnung und dachte: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Und er erkannte seine Schuld, er begriff, dass er bei den Schweinen sitzt, weil er selber sich falsch verhalten hatte, und sagt dann für sich: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Gesagt, getan, er machte sich auf den Weg, und als der Vater ihn von Weitem sah, rannte der Vater ihm entgegen, umarmte ihn und küsste ihn. Er freute sich riesig über die Rückkehr seines verwahrlosten Sohnes, und entgegen allen Erwartungen gab er diesem Sohn die Rechte als Sohn zurück. Das heißt, jetzt ist er wieder rechtmäßiger Erbe. Und natürlich muss das jetzt gefeiert werden. Den Grund gibt es dazu. Mein Sohn, sagt der Vater, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Das musste gefeiert werden. Dieser jüngere Sohn steht für die Zolleinnehmer und Sünder, für all die Menschen, die sich von Gott gelöst hatten und ein moralisch verwerfliches Leben führten. Menschen, die aber bereit waren, ihr Leben wieder neu auf Gott auszurichten. Und Gott freut sich riesig über Menschen, die zurückkommen zu ihm. Seine Liebe ist dann unfassbar groß. Aber die Pharisäer, die zuhörten, konnten sich nicht freuen. Für diesen Vater hatten sie nur Verachtung übrig. Wie konnte er diesem verwahrlosten Nichtsnutz, der nichts anderes gemacht hatte, als das Erbe zu verschleudern, die Rechte als Sohn zurückgeben? Wie ist das möglich? Und Jesus erzählt nun die Geschichte weiter, die Geschichte des älteren Sohnes, der fleißig und aufopfernd bei seinem Vater geblieben war. Ich lese diesen Abschnitt. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigt sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautet die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Und dann kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Das ist ungerecht. Von Weitem hörte der ältere Sohn, als er zurückkam vom Feld, Lärm von Musik und Tanz vom Hof seines Vaters. Und nun würde man erwarten, dass er schnell in das Haus geht und reinschaut. Was passiert denn da? Was spielt sich ab? Man muss schließlich die Feste feiern, wie sie fallen. Aber nein, er holt zuerst seinen Knecht, erkundigt sich, was ist denn hier los? Warum wird hier getanzt und gefeiert? Und der Knecht sagt ihm, dein Bruder ist zurückgekommen. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Das war für diesen älteren Sohn eine der schlechtesten Nachrichten, die er je in seinem Leben bekommen hatte. Sein moralisch verwerflicher Bruder ist zurück zum Vater gekommen und für ihn wird ein riesiges Fest veranstaltet, für ihn wird das Mastkalb geschlachtet. Wie ein Ehrengast wird er empfangen. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Statt das Leben zu genießen und am Fest mitzumachen, schmollt und ärgert er sich lieber. Genau das, was die Zuhörer von Jesus jetzt genau tun, als sie ihm zuhören. Sie ärgern sich über das Verhalten dieses Vaters. Sie können es nicht begreifen, was sie hören, was Jesus erzählt. Wie beim ersten Sohn nun, ergreift auch hier der Vater die Initiative. Das hätte er eigentlich gar nicht nötig gehabt. Er hätte nicht zu seinem Sohn gehen müssen, der ärgerlich draußen steht. Aber dieser Vater, dieser besondere Vater, geht aus dem Haus und spricht mit seinem Sohn. Er geht auf den Sohn zu. Da kam sein Vater heraus und er redete ihm gut zu. Der Vater möchte ihn zum Fest einladen. Warum soll er hier draußen stehen und auf die Köstlichkeiten, die aufgetischt werden, verzichten? Warum soll er hier verharren und sich ärgern? Er würde besser kommen und sich freuen und tanzen. Doch der Sohn ließ sich nicht bewegen. Nein, er überschüttet seinen Vater mit Vorwürfen und Anschuldigungen. Er lässt seinem Ärger freien Lauf. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Ich fühle mich ungerecht behandelt, Vater. Was hat es dann gebracht, dass ich dir Treue gehalten habe? Nichts. Was hat es denn gebracht, dass ich alle deine Anweisungen befolgte? Rein gar nichts. Noch nie hast du mir irgendetwas zum Fest gegeben. Noch nie hast du mir nur schon einen Ziegenbock gegeben, um mich mit meinen Freunden zu vergnügen. Und dann kommt dieser Mensch. Nun kommt dieser Mensch da zurück. Dieser Mensch da. Dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Für so einen Menschen machst du das. Wohlbemerkt, er spricht nicht von seinem Bruder, sondern von diesem Menschen. Und er distanziert sich innerlich ganz deutlich und klar von seinem Vater. Denn das, was der Vater getan hat, sieht er eine Aufkündigung der Beziehung. Deshalb sagt er, dieser Mensch, dein
dieser Mensch, dein Sohn. Ich habe mit euch nichts zu tun. Ich kann nicht einmal verstehen, dass du mein, bist du überhaupt mein Vater? Dieser Mensch, dein Sohn. Er hat dein Vermögen mit Huren durchgebracht und zum Dank lässt du das Mastkalb für ihn schlachten und machst ein riesiges Fest. Wie ungerecht ist denn das? Hier öffnet sich das Herz des älteren Sohnes. Er fühlt sich vom Leben, vom Glauben betrogen. Er, der sich so angestrengt hat, er, der nie ein Gebot des Vaters übertrat, er, der so viele Entbehrungen auf sich nahm, er ist nun der Betrogene. Denn sein Bruder, der das Leben, so meint er vielleicht, genossen hatte, der alles auskostete, wird jetzt noch für seine Untaten belohnt. Das ist doch einfach unfair. Ein bisschen verstehen wir doch diesen Sohn. Der ältere Sohn steht für all die Menschen, die ohne eine Beziehung zu Gott ein scheinbar vorbildliches Leben führen, moralisch scheinbar einwandfrei. Mit diesem Sohn charakterisiert Jesus mit wenigen Worten die pharisäische Lebens- und Denkweise. Dieser Sohn hat nämlich genauso wenig wie sein jüngerer Bruder eine echte Beziehung zu seinem Vater. Sonst hätte er anders auf seinen Vater reagiert. Und die Rückkehr seines Bruders hätte er sich gefreut und wäre mit größerem Verständnis und Respekt begegnet. Er lebte genauso gottlos, wie sein jüngerer Bruder es tat. Seine Gottlosigkeit war einfach frömmer. Sein Leben machte den Anschein als ein Gott wohlgefälliges Leben, weil er doch alle Regeln eingehalten hatte, weil er sich doch dermaßen angestrengt hat. So wie dieser Pharisäer, der im Tempel von sich selbst überzeugt betet: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort, der hinten im Tempel steht und betet. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Gott, du kannst froh sein, dass es mich gibt und dass es solche Leute gibt wie mich, die sich so einsetzen, die alles dran setzen, die Gebote zu halten, noch besser und noch mehr, als sie vorgeschrieben sind. Und mit ihrem scheinbar tadellosen Leben meinen sie, sich die Anerkennung und Liebe des Vaters verdient zu haben und bevorzugt behandelt zu werden. Und Jesus sagt es einmal ganz direkt: Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein, in Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit ist gleichbedeutend, würde ich meinen, hier wie Gottlosigkeit. Und wo das tiefe Problem liegt, sagt Jesus auch ganz direkt: Ihr gebt den 1/10 von Kräutern und Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Dieser Sohn hatte offensichtlich von Barmherzigkeit keine Ahnung. Er verstand genauso wenig von der Gerechtigkeit Gottes. Ich kann jede Woche einem armen Menschen 100 Franken schenken und trotzdem nichts von Barmherzigkeit verstehen. Denn wenn ich das nur deshalb tue, um bei Gott zu punkten, um ihn quasi in Haft zu nehmen, dass er sich mir gegenüber wohlgesinnt zeigen muss, dann hat das mit Barmherzigkeit wenig zu tun. Dieser ältere Sohn hatte vom Wesen seines Vaters herzlich wenig verstanden. In diesem Sohn begegnet uns das gesetzlich-religiöse Wesen, der Glaube, der sich durch Werke Sicherheiten erarbeiten will. Es geht aber um etwas ganz anderes. Gott möchte nicht religiöse Menschen, denn religiös sind wir eh alle. Gott möchte veränderte Menschen. Gott möchte Menschen, die mit ihm leben. Menschen, die mit ihm eine Beziehung haben. Menschen, die von innen verändert werden, nicht weil sie arbeiten wie die Wilden, sondern weil sie eine Beziehung zum Schöpfer haben. Und nicht, weil sie religiöse Gesetze genau einhalten. Wir alle stehen in der Gefahr, diesem Sohn zu gleichen. Wir sind immer wieder versucht, böse und verwerfliche Einstellungen mit religiösen Werken zu verbergen. Damit kreieren wir ein Bild von uns, an das wir manchmal sogar selber glauben. Jesus sagt es einmal ganz einfach, und alles, was sie tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Wir besuchen vielleicht regelmäßig den Gottesdienst, sind ganz treu im Bibellesen, und wenn wir mal nicht dazu gekommen sind, holen wir es nach. Wir verzichten ganz bewusst auf viele Erlebnisse, was auch immer, das mag ja alles richtig und gut sein, aber das ist nicht christliches Leben. So schaffen wir es vielleicht, die Menschen zu beeindrucken, aber Gott können wir nicht täuschen, denn Gott möchte mit uns eine Beziehung. Der Vater bemüht sich, mit derselben Liebe, mit der er seinen verwahrlosten Sohn in die Arme nahm, seinen älteren Sohn zu gewinnen. Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Liebevoll hätte er seinen Sohn gar nicht ansprechen können als mit diesem Kind. Kind, siehst du das nicht? Begreifst du nicht? Du hast ein Problem, das du gar nicht hast, das eigentlich gar nicht existiert, denn alles, was mir gehört, gehört auch dir. Hättest du gewollt, dann hättest du schon lang ein Fest mit deinen Freunden machen können. Du hättest schon lang das Mastkalb schlachten können. Ich habe dir das gar nie verboten. Aber vermutlich hat er aus lauter Eifer seine Arbeit zu machen und die Regeln zu befolgen keine Zeit zum Leben und zum Lieben gefunden. Dieser Sohn meinte offenbar, dass für Feste und Freuden kein Platz im Leben ist. Das Leben war für ihn durch Gesetze und Regeln bestimmt. Aber Gott ist ein Gott des Lebens und er hat uns nicht dafür geschaffen, dass wir wie Maschinen funktionieren, sonst hätte er Roboter konstruiert. Jedenfalls liebt dieser Vater auch seinen verärgerten Sohn. Und er sagt ihm nun, warum das Fest einfach gefeiert werden muss. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, dass du das weißt, es ist dein Bruder. Dass dein Bruder war tot. Und damit sagt er auch, ich bin dein Vater. Dein Bruder war tot und nun lebt er wieder. Und er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Da ist ein Leben gerettet worden, mein Sohn. Da war einer tot und jetzt lebt er wieder. Da war einer verloren, der ist wieder gefunden. Da muss man doch einfach feiern. Begreifst du das nicht? Übrigens geschieht das auch heute noch. Und zwar immer dann, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut. Jesus sagte das einmal so: Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das ist genau dasselbe wie heute. Diese Geschichte ist genauso aktuell. Und Gott nimmt heute noch jeden Menschen in die Arme, der zu ihm zurückkommt. Genau das ist mit dem jüngeren Sohn geschehen. Er hatte durch seine Umkehr zum Vater, durch das Bekenntnis seiner Schuld, den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das muss doch gefeiert werden. Und deshalb können wir im selben Kapitel, in dem die Geschichte des verlorenen Sohnes zu lesen ist, heißt es, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, und mit diesem liebenden Vater wird uns die Gnade Gottes vor Augen geführt. Denn es geht nicht zuerst um die Einhaltung der Gesetze, sondern um den Empfang der Gnade Gottes. Paulus schreibt, dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Es ist ein Geschenk, die Gnade ist ein Geschenk aufgrund der Erlösung von Jesus Christus, weil er am Kreuz für unsere Schuld starb. Ob wir ein scheinbar vorbildliches und anständiges Leben führen oder ob wir unser Leben zerstören, für alle bleibt eines immer dasselbe. Jeder ist auf die Gnade Gottes angewiesen. Das Evangelium ist nicht nur für Menschen, denen es schlecht geht. Das Evangelium ist auch für Menschen, denen es gut geht. Weil das, um was es geht im Leben, kann niemand weder erarbeiten noch irgendwie machen, sondern er kann es nur einzig und allein geschenkt bekommen. Durch die Gnade, die in Jesus Christus uns begegnet. Durch sein Opfer am Kreuz hat uns Gott befreit von aller Schuld. Wer die Gnade erarbeiten will, der wird scheitern. Denn Gnade kann man nicht erarbeiten, dann ist es keine Gnade, weil Gnade ist ein Geschenk. Jesus beendet die Geschichte, ohne zu sagen, was der ältere Sohn machen wird. Wird er weiterhin verärgert außen vor bleiben oder wird er am Fest teilnehmen und sich über die Rettung seines Bruders freuen und selber Rettung erfahren? Diese Entscheidung müssen die Zuhörer, die Pharisäer und Schriftgelehrten selber treffen. Mit dieser Geschichte fordert Jesus die Männer heraus, eine Entscheidung zu treffen. Wollen sie ihr Leben weiterhin auf Gesetzen und Regeln aufbauen? Oder wollen sie aus der Gnade leben? Die Geschichte der beiden verlorenen Söhne ist im Grunde die Geschichte des liebenden Vaters, der nicht nur dem Sohn entgegengeht, der sein Leben zerstört hat, er geht auch dem Sohn entgegen, der hartherzig ist und meint, aufgrund seines Lebens hätte er Anrecht, gerecht gesprochen zu sein. Es ist der Vater, der dem Menschen entgegengeht, der seinen Söhnen entgegengeht. Es ist wie am Pfänd. Es ist das Bild des Vaters, der dem Menschen entgegengeht. Der Gott, der auf diese Welt kommt und den Menschen anspricht. Jesus erzählt diese Geschichte den Pharisäern, er lässt sie nicht einfach links außen stehen, sondern er versucht sie zu gewinnen. Es ist der liebende Vater, der alles versucht, um Menschen zu gewinnen, damit sie ewiges Leben bekommen und erlöst werden. Die Liebe dieses Vaters ist einfach großartig. Er will eben, dass allen Menschen geholfen wird. Das ist auch der Grund, weshalb Jesus in diese Welt kommt. Und Paulus schreibt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das wünscht er für jeden von uns, der hier drin sitzt. Das wünscht er für jeden Menschen, der draußen ist. Ob egal wie er lebt, ob vorbildlich, ob erfolgreich, ob er verwahrlost ist, ob er sein Leben durch, sein Geld durchlässt, egal. Wer zum Vater zurückkommt, der wird erfahren, dass der Vater ihn in die Arme nimmt und dass er wieder ein richtiges Kind Gottes wird, ewiges Leben bekommt. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken für dieses starke Bild, Herr Jesus, von dem liebenden Vater, das uns vor Augen geführt ist durch die Geschichte, die du dir den Pharisäern erzählt hast. Und es ist wunderbar, diese Möglichkeit, dass wir umkehren können und dass das, was wir im Leben, was im Leben wirklich zählt, nicht erarbeiten können, sondern dass das ein freies Geschenk ist von dir. Ich danke dir, dass du, Herr Jesus, in diese Welt gekommen bist, dass du so uns die Arme entgegenstreckst. Du bist uns nahe gekommen, damit wir neues Leben bekommen, damit wir von innen her verändert werden, damit wir mit dir unterwegs sein können und ewiges Leben haben. Ich danke dir für diese Gnade und Barmherzigkeit. Amen.